Ja, guten Morgen von meiner Seite, wenn ich noch nicht begrüßt habe. Ich habe mir zum Thema "Brennt dein Herz für Gott?" Gedanken gemacht, weil ich mich in der letzten Zeit selber überprüft habe, wo stehe ich, wo steht mein geistliches Leben, brennt das wirklich noch so, irgendwie kommt das an die erste Liebe dran oder bin ich lau geworden? Ja, und dieses Thema hat mich so ziemlich beschäftigt in der letzten Zeit, gerade wegen mir selbst und weil ich auch irgendwie so in der Zeit beobachte, in der wir leben, wo einfach so viel rauf und runter läuft, dass einfach sehr viel in der Welt passiert. Ja, wir leben in einer Zeit, wo die Unkrautpflanze des Unglaubens extrem am Wachsen ist. Ich glaube, das sind wir bewusst, wenn wir in die Welt reinschauen, was da passiert, alles. Unzählige Menschen haben sich von Gott abgewandt. Ja, man sieht auch unter den Christen so eine Trägheit. Im Glauben sind so viele demotiviert. Die Gottesdienste werden bei vielen immer wieder leerer und anstatt voller. Und in einer Großstadt kommen in Deutschland ungefähr nur noch 1-2% der Bevölkerung unter das Wort Gottes. 1-2%. Das ist extrem wenig. Das ist traurig, wenn man das hört. Ja, die Sünde, die kommt wie eine große Flut über die Menschen. Was machen wir damit? Wie gehen wir damit um? Und sie reißt auch leider viele gläubige Menschen ins Verderben. Wenn wir mal um uns hören, was alles so passiert, vor allem in den letzten Wochen, ein Mordschlag nach dem anderen. So viele Menschen werden ermordet, ob die sich im Verkehr nicht einig werden oder wer weiß, welche Probleme sie haben. Und das ist dann doch schon ziemlich beängstigend, in welcher Zeit wir leben, wo so viel Diebstahl ist, Kriminalität und so weiter. Ja, wie gesagt, die Macht der Sünde kommt wie so eine dunkle Wolke über die Völker. Und mitten in dieser Zeit ruft eine Stimme, die wir kennen auch, wirket, wirket, bis ich komme, sagt Jesus. Wirket, solange es Tag ist. Geht es uns auch so wie dem Volk Israel, die sich von Gott immer weiter entfernt haben? Und haben das vielleicht auch gar nicht mal richtig gemerkt. Diesen eigenen Interessen nachgegangen. Und in Hosea 11,7 spricht Gott zu dem Volk Israel: Mein Volk ist müde, sich zu mir zu kehren. Und wenn man ihn predigt, so richtet sich keiner auf. Ich wiederhole nochmal: Mein Volk ist müde, spricht Gott. Sie kehren nicht zu mir. Und wenn man ihnen predigt, so richtet sich keiner auf. Ist das auch so bei uns manchmal? Ist unser geistliches Leben manchmal nicht in Lebensgefahr? Ihr Lieben, ich spüre das an mir selber, wie mich manchmal so diese Lauheit, diese Oberflächlichkeit überfällt. Und da merke ich erstmal, wie wichtig mir das eigentlich ist. Wie wichtig mir ist dieser geistliche Halt. Diese Gemeinschaft mit Gott. Und der Teufel weiß ganz genau, bei wem er und wie er dran geht, um ihn aus der Bahn zu schmeißen, weil er möchte das vernichten. Er will das zerstören, er will das kaputt machen. Ich denke, solche Zeiten der Lauheit habe nicht nur ich durch. Ich denke, wir wissen alle, dass wir mal Höhen und Tiefen haben, dass wir mal auf grünen Auen, so wie der Psalmist das sagt, weiden dürfen, aber manchmal auch in finsteren Tälern umherirren. Aber gut, dass wir einen persönlichen Gott haben, weil in Psalm 23 lesen wir, der Herr ist mein Hirte, nicht unser Hirte, der Herr ist mein Hirte. Und die Beziehung mit Gott ist etwas ganz Persönliches und deswegen ist auch die Predigt heute persönlich und ich hoffe, dass jeder sich selbst überprüfen kann und dass wir daraus vielleicht was lernen können und uns sehen können. Wie sieht das bei uns aus? Wie sieht das bei uns in der Gemeinde aus? Das Leben der Kinder Gottes sollte doch voller Kraft und Freude sein. Wir müssten erfüllt von der Retterliebe singen und reden. Wir müssten brennen. Wir müssten überlaufen vor Freude, dass Gott uns so sehr liebt. Stattdessen sehen wir immer wieder, wie Gläubige lau und träge werden. Es gibt unter den Christen so viel Seufzen, so viel Klagen, so viel Murren. Und bei vielen sind auch schon die Loblieder verstummt. Die Gläubigen haben viele Niederlagen statt große Siege. Der geistliche Rückgang ist leider bei vielen klar zu erkennen. Woher kommt das? Und das ist die große Frage. Und ich glaube, wir alle müssen uns damit beschäftigen, weil wir da alle nicht von ausgeschlossen sind. Und ich freue mich auch über dieses Zitat von Hans-Peter Reuer: Wenn man hier nicht Gemeinschaft hat mit Gott, was will man dann im Himmel? Oder wenn man hier Gemeinschaft nicht hat mit den Gläubigen, was will man dann im Himmel? Das ist so treffend, das passt so zu diesem Thema heute. In Hebräer 12, Vers 12 steht ein ganz ermutigender Bibelvers. Und da heißt es: Stärkt also eure müde gewordenen Hände und stellt euch fest auf eure zitternde Knie. Schafft gerade Wege für eure Füße. Dann werden alle, auch wenn sie schwach sind und lahm sind, nicht stolpern und fallen, sondern stark werden. Ja, hier sehen wir ganz klar, wie tief man fallen kann. Oft scheinen die Hände müde, so wie das hier auch steht, oder die zitternden Knie. Schafft gerade Wege für eure Füße. Dann werden alle auch, wenn sie schwach sind und lahm sind, nicht stolpern und fallen, sondern stark werden. Und genau das ist unsere Aufgabe, uns gegenseitig aufzuermutigen, uns zu ermahnen, uns zurechtzuweisen, uns zu finden. Wo stehen wir im Geistlichen? Ist unser geistliches Leben in Ordnung? Wir müssen uns ständig immer wieder überprüfen. Wie stehen wir in der Beziehung zu Gott? Ist das alles oberflächlich oder lau? Oder wie sieht dein Leben persönlich mit Gott aus? Liebe Zuhörer, ist dir es heute schwer vielleicht gefallen, zum Gottesdienst zu kommen? Ist dir vielleicht das Beten eine Last geworden? Oder hast du keine Zeit oder besser gesagt keine Lust, in der Bibel zu lesen? Sind dir die Hauskreise vielleicht langweilig geworden? Ist dir das Gebet vielleicht oder das Bibellesen eine Qual? Und nicht mehr eine Quelle der Kraft? Wo beginnt der geistliche Rückgang? Nochmal die Frage. Nun, wir müssen eines klar wissen: Der Teufel, der kommt nicht mit der Tür ins Haus gefallen. Er hat eine ganz andere Strategie. Und das habe ich bei mir selber festgestellt in den Versuchen: Er kommt langsam. Bei den meisten Menschen reicht das, die schon ganz intensiv mit irgendeiner Sache zu beschäftigen, dass sie gar nicht darüber nachzudenken zu kommen, sei es durch die Musik, sei es durch Sport, sei es durch Hobbys, sei es durch die Arbeit, wie auch immer. Da gibt es so eine breite Palette, womit der Teufel uns total ablenken kann. Und dann irgendwann mal sagen wir, ja, wir haben eigentlich keine Zeit mehr. Ja, und dadurch passiert genau das, was so richtig schlimm ist, was auch in der Gemeinde Laodicea passiert ist. Die sind einfach lau geworden. Und das passiert dann bei uns auch. Wenn wir nicht diese geistliche Speise und diese geistliche Nahrung zu uns nehmen, jeden Tag, der eine braucht 10 Minuten, der andere 20 Minuten, der andere vielleicht 60 Minuten, das muss jeder selber für sich entscheiden. Wichtig ist, jeder Mensch muss auch selber wissen, ob er nicht kaputt geht, ob er geistlich aufgebaut werden kann, wie seine geistliche Beziehung zu Gott ist. Da muss sich jeder selber überprüfen, da kann keiner für den anderen reden. Und heutzutage sind wir so oft beschäftigt, und ich persönlich auch, mit so vielen Nebenkeiten oder Nebensachen, dass genau da anfängt, die Liebe zu Gott zu erkalten, Stück für Stück. Nicht, wie gesagt, nicht, der Teufel kommt nicht mit der Tür ins Haus gefallen, sondern immer ein bisschen und ein bisschen. Und dann denkt man, Mann, das ist so wichtig, jetzt muss ich das machen. Und nächsten Tag fällt dir ein, Mann, du musst ja genau da weitermachen. Du kannst ja nicht einfach so zurück. Und es gibt tausend Gründe, werden dir vorgelegt, wo du dich ganz einfach entscheiden musst. Nehme ich mir Zeit für Gott oder mache ich die anderen Sachen? Wir haben alle 24 Stunden, aber fast keiner hat Zeit. Das hört man immer wieder. Dabei haben wir Autos heute. Wir können schnell mal 100 Kilometer mal ganz schnell zurücklegen und sind an einem anderen Ort. Wie lange mussten die Menschen das früher, diese Strecke zurücklegen? Das war nicht so eben. Heutzutage geht alles so ganz spontan, zack, man setzt sich ins Auto, fährt dahin, alles überhaupt gar kein Problem. Oder wir haben Handys. Ein paar Bewegungen mit dem Finger und wir können in die andere Kontinente telefonieren. Wir können uns ins Flugzeug setzen und mal soeben zum anderen Kontinent fliegen. Das war vor 100 Jahren noch etwas ganz Problematisches, mal zum anderen Kontinenten zu reisen. Und das geht heute alles so schnell und trotzdem haben wir immer die gleiche Ausreden, wir haben alle keine Zeit. Ist das wirklich so, dass wir keine Zeit haben? Oder haben wir einfach kein Interesse? Ich glaube, dieses keine Zeit haben, das ist irgendwo eine Ausrede oder ein Selbstbetrug geworden. Es gibt Menschen, die haben Zeit für das Geistliche. Sie beschäftigen sich ganz intensiv damit. Und sie kommen auch im Leben weiter. Die kommen mit vielen Fragen weiter. Die haben genau die gleichen 24 Stunden wie der eine, der sagt, er hat keine Zeit für das Wort Gottes. Schauen wir mal einen Monat zurück. Einfach mal 30 Tage zurück. Wir hatten 720 Stunden. Wenn du dich jetzt einmal schnell so überprüfst, was war dir wirklich wichtig in diesen 720 Stunden, dass du gesagt hast, das musste unbedingt in diese 720 Stunden rein. Wenn du so ein paar Sachen dann da mit reinnimmst oder so. Aber prüf mal in diesen 720 Stunden, wie viel Zeit hattest du mit Gott verbracht? Richtig intensive Zeit mit Gott. Wie viel Stress hatte ich zum Beispiel in den letzten Monaten? Und wie viel Zeit habe ich vergeudet mit Sachen, die mich total abgelenkt haben vom Wort Gottes? Ich wusste, ich musste da noch einen Anruf machen, ich musste hier noch was erklären und da und da und da und da. Und so kam ein Problem nach dem anderen. Und ich habe nicht gemerkt im ersten Moment, wie ich Stück für Stück lauer und oberflächlicher wurde und mein Geistliches einfach so zusammengeknickt ist. Und wie viele Kinder Gottes, wie viele Gläubige erleben das Gleiche heute? Ich glaube, wir hätten uns erschrocken, wenn wir eine ehrliche Antwort davon bekommen hätten, wie wirklich das Geistliche in jedem persönlich drin aussieht. Und um dieses ein bisschen auszumalen oder ein bisschen besser zu erklären, habe ich ein Beispiel gefunden. Und zwar in British Columbia gibt es eine riesen Waldfläche. Dort stehen diese sogenannten Riesenbäume, Redwoods, so werden die genannt. Das sind echt gigantische Bäume. Und wenn wir jetzt uns ein paar hier so an die Hände fassen würden, dann könnten wir den Baum vielleicht umzingeln. Also das sind wirklich Stämme. Wenn man daneben steht, dann glaubt man echt, man ist ein Witz gegen so einen Baum. Und dann gehen diese Riesenstämme so weit hoch, die gehören zu einer der größten Bäume, wie gesagt, der Erde. Und die stehen da in Kolumbien oder in British Columbia. Ja, und diese Bäume oder dieser Wald, der ist vom Aussterben bedroht. Und viele haben sich gefragt, warum, was soll das? Die haben unzählige Stürme ausgehalten. Sie haben Lawinen ausgehalten. Zig Tonnen von Schnee auf die gestürzt. Die sind meistens in Tälern, diese Wälder. Und die Lawinen kommen da jedes Jahr runter. Und die haben alles ausgehalten. Diese Bäume und die standen da, der Wald hat alles ausgehalten, Blitze haben sie ausgehalten, starke Gewitter, Hitze, Kälteperioden, Dürreperioden, das hat den Wald nichts ausgemacht. Man hat aber ganz klar festgestellt, dass der ganze Wald am Aussterben ist, Nun, da haben sich die Wissenschaftler und die Forscher sich damit auseinandergesetzt und geguckt, was das Problem ist, warum diese riesigen Waldflächen da einfach kaputt gehen und was da eigentlich passiert ist, bis sie festgestellt haben, da ist eine Armee von kleinen, winzigen Käfern, von kleinen, winzigen Nagern in diesen Wald reingekommen, die sich verbreitet haben, und die zerstören diese riesigen Waldflächen, diese riesigen, gigantischen Bäume. Die haben alles ausgehalten, wie gesagt, diese unzähligen Stürme, Unwetter, Lawinen, Blitze, alles ausgehalten. Und dann kommen diese winzigen kleinen Käfer und zerstören das alles. Diese ganze Waldflächen. Und ich glaube, das ist auch ein sehr gutes Bild für unser geistliches Leben. Wie viele Krisen, Stürme und Probleme hast du schon in dein Leben überstanden? Ja, wenn ich manchmal so höre, was Oma alles so erlebt hat und so, dann und Opa, dann denke ich auch nur so, Mann, wie haben die das alles geschafft? Und die leben, die haben das überstanden. Und die sind glücklich im Glauben. Was für Vorbilder für uns. Und diese großen Krisen, die haben uns nicht kaputt gemacht. Wir haben die überstanden. Wir glauben an Gott, wir leben an Gott. Aber es ist nicht genauso wie diese kleine Käfer, dass der Teufel, wir schützen uns vielleicht vor großen Sachen und halten Abstand von negativen Sachen, die uns beeinflussen können, und übersehen oft diese winzig kleinen Käfer, die uns angreifen, Käfer der Sorgen, Käfer der Ängste, Käfer des Ärgers, Käfer der Ungeduld, und die man kaum mit dem bloßen Auge gar nicht sieht, die man mehr unter dem Mikroskop sehen kann, aber dass die so eine große Auswirkung haben und so viel zerstören können, sind wir uns das bewusst? Und ich glaube, genau mit dieser Methode arbeitet der Teufel heutzutage in dieser Zeit. Alle haben keine Zeit. Alle sind beschäftigt mit zig unwichtigen Sachen am Tag. 24 Stunden voll. Der Terminplan ist voll. Der Kalender ist voll. Wir sind verbucht. Wir müssen das machen. Wir wollen das. Ich habe jetzt Hunger auf eine Pizza. Und dann fahre ich schnell zum Laden. Ich muss mir noch eine Käse kaufen. Dann komme ich zurück. Und dann muss ich die Kinder vom Kindergarten abholen. Und dann sehe ich dieses Prospekt. Ach ja, nee, da ist es billiger. Dann fahre ich dahin. Ach nee, ich gucke noch mal im Internet. Und die Sachen drehen und drehen und drehen und drehen und drehen. Und wir kommen so völlig vom Ziel weg. Und merken einfach gar nicht mehr, was wirklich für uns wichtig ist und was nicht. Geht das dir auch so oder geht das nur mir so? Müssen wir da nicht ganz klar auf der Hut sein und erkennen, mit welcher Methode heutzutage der Teufel arbeitet? Menschen ohne Ziele, die treiben wie Treibholz am Ufer. Haben wir das schon mal gesehen am Strand, wenn da irgend so ein Stück Holz da hin und her geschleudert wird, von nach links nach rechts, von rechts nach links. Es wird hin und her geschaukelt und ist auch eigentlich total langweilig. Und genau so geht das, wenn wir nicht ein klares Ziel haben. Und wir als Kinder Gottes, wir als Gläubige, wir müssen noch ein ganz klares Ziel haben. Und das haben wir auch heute in den Gebeten und auch in der Anbetung gehört schon. Wir haben ein ganz klares Ziel und das ist die Ewigkeit. Konzentrieren wir uns darauf, alle? Freuen wir uns alle so darauf? Ich freue mich, wie Menschen sich so intensiv damit beschäftigen und wirklich ein ganz klares Ziel in ihrem Leben haben. Und die werden auch weiterkommen. Unser größtes Ziel sollte sein, Gott zu lieben vom ganzen Herzen, ihm zu dienen, sich vom Heiligen Geist erfüllen zu lassen, für ihn zu brennen, Jesus Christus, den Gekreuzigten und den Auferstandenen zu verkünden. Aber stattdessen beschäftigen wir uns so oft mit unwichtigen Sachen. Und dann wundern wir uns, warum wir so oft am Boden liegen nachher und wissen nicht, woher das kommt. In Epheser 5, 8 bis 14 steht Folgendes: Auch wenn es früher in euch finster war, seid ihr jetzt vom Licht des Herrn erfüllt. Deshalb lebt auch nun als Kinder des Lichts. Denn dieses Licht in euch bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Findet heraus, was dem Herrn Freude macht. Beteiligt euch nicht an den nutzlosen Taten der Finsternis, sondern deckt sie viel mehr auf. Das ist unsere Aufgabe. Wir sollen uns nicht mit den Taten der Finsternis, mit diesen nutzlosen Sachen beschäftigen. Wir sollen die viel mehr aufdecken. Vor allem wir als Kinder Gottes, wir sollen über diese Sachen reden. Wir sollen sie viel mehr aufdecken. Es ist beschämend, auch nur davon zu reden, was gottlose Menschen im Verborgenen treiben. Doch wenn das Licht darauf fällt, wird alles sichtbar werden. Was aber sichtbar wird, wird nun auch Licht. Deshalb heißt es, wach auf, du Schläfer, steh auf von den Toten, steh auf von den Toten. Dann wird Christus dir aufleuchten. Also mich hat das so fasziniert, wie wir damit umgehen sollen. Vers 10, findet heraus, was dem Herrn Freude macht. Also wir sollen das rausfinden, wir sollen uns damit beschäftigen. So wie diese Forscher im Wald das rausgekriegt haben, Mensch, das sind diese kleinen Käfer, die man so mit den Augen fast gar nicht sieht. Die zerstören so große Wälder. Analysieren wir auch unser geistliches Leben so? Und dann Vers 11, beteiligt euch nicht an den nutzlosen Taten der Finsternis, sondern deckt sie viel mehr auf. Und Vers 14, wach auf, du Schläfer, wird hier gesagt. Steh von den Toten auf. Und ich hoffe, dass wir rauskommen aus dieser Lauheit. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dass wir nicht in diesem Zustand bleiben. Wach auf, du Schläfer, steh von den Toten auf. Dann wird Christus dir aufleuchten. Römer 12, 9 bis 14, da lesen wir Folgendes. Täuscht nicht nur vor, andere zu lieben, sondern liebt sie wirklich. Hasst alles Böse und stellt euch auf die Seite des Guten. Liebt einander mit aufrichtiger Zuneigung und habt Freude daran, euch gegenseitig Achtung zu erweisen. Werdet nicht nachlässig, sondern lasst euch ganz vom Geist erfüllen. Aus dem Griechischen heißt das hier, seid brennend im Geist und setzt euch für den Herrn ein. Also werdet nicht nachlässig, Vers 11, werdet nicht nachlässig, sondern werdet brennend im Geist und setzt euch für den Herrn ein. Meine Frage an dich heute, wie brennst du? Wie brenn ich? Brennen wir für Gott? Oder qualmen wir nur noch? Vers 12. Freut euch auf alles, was Gott für euch bereithält. Seid geduldig, wenn ihr Schweres durchmacht, und hört niemals auf zu beten. Wenn andere Gläubige in Not geraten, steht ihnen zur Seite und helft ihnen. Seid gastfreundlich und öffnet für Gäste euer Haus. Wenn ihr verfolgt werdet, weil ihr zu Christus gehört, dann verflucht eure Verfolger nicht, sondern erbittet den Segen Gottes für sie. Was mir so sehr wichtig geworden ist in diesem Text, werdet nicht nachlässig. Wir werden hier ermutigt, einfach dran zu bleiben. Wir sollen nicht nachlässig werden. Wir sollen, lasst euch vom Geist Gottes erfüllen oder seid brennend im Geist, wie schon gesagt, und setzt euch für den Herrn ein. Spurgeon sagte mal, doch das Gute ist, was ich durch mein Leiden, Sorgen und Schmerzen erhalten habe. Und das ist für ihn unermesslich. Und er sagte dann, was schulde ich den Hammer, den Amboss, dem Feuer und der Pfeile? Anfechtungen sind das beste Möbelstück meines Hauses. Und wir müssen mit Anfechtungen rechnen, ständig. Und die werden auch immer wieder kommen. Die Sache ist nur, wie bereiten wir uns darauf vor? Können wir uns darüber freuen, wenn Anfechtungen kommen? Können wir das Gute daraus sehen, durch welche Schule wir durchgehen? Können wir das als eine Prüfung annehmen, wo wir geprüft werden, wie wir geistlich gewachsen sind, in welchem Zustand wir sind? Pflegen wir eine Liebesbeziehung mit Jesus? In Johannes 3,16, wir kennen ja alle diesen Vers, so sehr, und ich möchte darauf stehen bleiben, so sehr, wirklich so sehr, nicht Gott hat die Welt geliebt, nein, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Lieben wir auch Gott so sehr, wie er uns geliebt hat? Kannst du sagen, so sehr liebe ich meinen Gott und deswegen ist mir die Gemeinschaft so wichtig in seinem Wort, um geistlichen Wachstum, mir ist die Beziehung zu Gott wichtig? Kannst du das sagen, so sehr liebe ich Gott, dass ich die Nebensachen aus meinem Leben aufräumen kann und mich für das Wesentliche und für das Wichtige konzentrieren kann? Oder sind uns im Endeffekt die Sachen des Alltags doch wichtiger, als mit Gott Zeit zu verbringen? Wenn uns die Sachen im Alltag wichtiger sind, dann können wir nicht für Gott brennen. Und wir werden geistlich verhungern. Und ich möchte, lieber Zuhörer, dass du diese Frage heute mitnimmst. Überprüf dich mal. Es geht hier nur um dich. Was für eine Beziehung hast du zu Gott? Brennst du für das Reich Gottes? Setzt du dich dafür ein? Oder qualmst du nur noch, wie ich schon vorher gesagt habe? Wir wissen, dass ein Feuer Licht geben kann. Ein Feuer kann Wärme geben. Qualm dagegen verbreitet Gestank und kann alles vernebeln. Und das ist genau das, was ich glaube, was die Bibel meint mit Lauheit. So wie Gott sagt, er wird die ausspucken, die lau sind. Aus seinem Mund. Das ekelt ihn an. Und ich glaube, genauso ist es auch hier mit dem Brennen für Gott oder nur noch Qualmen. Wir können, wie gesagt, Licht ausstrahlen und den anderen Wärme geben, wenn wir brennen für das Reich Gottes. Aber wenn wir es halbherzig nur so machen und viel zu sehr beschäftigt sind im Alltag mit unseren ganzen Sorgen und Problemen, werden wir immer kaputt gehen und die Leute wissen auch ganz genau, ach ja, der nennt sich Christ und der benimmt sich so und der qualmt vor sich dahin. Und vernebelt vielleicht seinen eigenen Weg und stört das noch dem Nächsten noch dabei? Wir sind doch schon mal alle Auto gefahren, wo es extrem nebelig ist und man nichts mehr erkennen kann, wenn man den Weg nicht erkennt, wo es ganz gefährlich ist. Ich bin einmal nachts einmal hier hingekommen, dann kam ich von Dortmund, kam ich hierhin nach Meinerzhagen. Dann kam so ein dichter Nebel, wirklich, man hat nur so mal eben so den Streifen hier an der Seite gesehen. Das ist so schwer, dem Ziel zu folgen, wenn das erstmal alles vernebelt ist. Ich hoffe für jeden, dass jeder von uns sein persönliches Bibelstudium entwickelt, damit er unterscheiden kann, was ihn persönlich aufbaut. Was er ablegen muss, was sein Leben zerstört. Und das ist bei jedem anders. Ich weiß, da kann man nicht eine Pauschale jetzt für jeden sagen, so und so läuft das. Das muss jeder selber rauskriegen. Und das Leben ist eine Schule. Mich ermutigt das immer, wie Paulus brennend war für das Evangelium, wie er sich für Gott eingesetzt hat. Und das lesen wir im Text Epheser 3. Das möchte ich zum Abschluss lesen. Epheser 3, und das schreibt er aus dem Gefängnis, schreibt er das an die Gemeinde. Und ich kann nur staunen, welche Worte er da nimmt und wie er die Gläubigen aus der Gemeinde da aufbaut. Welche Kraft er hat, welche Verbindung er zu Gott hat. Ab Vers 14. Ich kann nur meine Knie beugen vor Gott, dem Vater von allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Ich bete, dass er euch aus seinem großen Reichtum die Kraft gibt, durch seinen Geist innerlich stark zu werden. Und ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Gläubigen das ganze Ausmaß seiner Liebe erkennen. Und ihr könnt auch die Liebe erkennen, die Christus zu uns hat, Eine Liebe, die größer ist, als ihr sie je begreifen werdet. Dadurch wird euch der Reichtum Gottes immer mehr erfüllen. Durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir ihm je erbitten oder auch nur hoffen würden. Ihm gehört alle Ehre in der Gemeinde und durch Christus Jesus für alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Nimm diese Frage heute mit und überprüf dich ganz persönlich. Brennst du für Gott oder qualmst du nur noch? Gott segne dich im Nachdenken. Wir beten.